Moin moin, hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge, also zur ersten kleinen Jubiläumsfolge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin immer noch Jan Kradochwill.
Und produziert wird der Podcast weiterhin von Pascal Riedel. Jan, die schönste Zeit des Jahres hat angefangen. Und ich meine damit nicht unbedingt Frühling, also der hat auch angefangen, was mich sehr freut. Und die Tage sind wieder ein bisschen länger, aber die Playoffs haben angefangen.
Ja, Mann.
Wie verfolgst du denn die Playoff-Zeit bisher so?
Crunch-Time. Ja, ich bin total begeistert, dass es jetzt um Leben und Tod geht, praktisch gefühlt im übertragenen Sinne, auf dem Parkett zumindest. Und ich glaube, wir werden heute einige Zeit damit verbringen, das tiefgründig zu analysieren. Ich meine, meine Schicht ist schon vorbei. Insofern, ich verfolge das Ganze aus der Entfernung und habe mir fest vorgenommen, dass wenn da mal irgend so ein Schlüsselspiel auf der anderen Seite der Republik ist, dass ich mir vielleicht so eine kleine Reise gönne. Aber im Augenblick ist alles ein bisschen entfernt. Wobei, naja gut, nach Hamburg könnte man einen Trip machen. Aber du bist noch im Saft.
Wir sind noch im Saft, richtig. Die Zweitliga-Playoffs schließen sich irgendwie so ein bisschen hinten an die Erstliga-Playoffs, habe ich das Gefühl. Also wir hinken so ein bisschen hinterher. Wir sprechen es nachher auch nochmal an. Die Viertelfinals in der ersten Bundesliga ja schon durch. Wir stecken mit der zweiten Bundesliga noch mittendrin, haben mit Schenefeld jetzt aber das erste Spiel gegen Erlensee gewonnen. Und am Osterwochenende ist das Rückspiel, beziehungsweise die Rückspiele. Und wir hoffen einfach mal, das Ding schon am Ostersamstag festmachen zu können, damit am Ostersonntag noch ein bisschen Zeit für die Familie bleibt. Davon abgesehen, ich finde immer die normale Saison relativ lang und es gibt immer relativ viele Spiele und ich gucke gar nicht so wahnsinnig viel Floorball, wie man eigentlich könnte. Trägt natürlich dazu bei, dass ich selber meistens unterwegs bin, aber jetzt gerade in den Playoffs habe ich schon gemerkt, dass das ein bisschen zugenommen hat. Also, dass ich schon durchaus häufiger mal gucke, welche Teams eigentlich am Streamen sind und welche Spieler eigentlich guckbar sind am Wochenende. Und die meisten Streams sind ja mittlerweile auch wirklich gut, muss man sagen. Also, sich Floorball-Spiele auf Twitch oder auf YouTube anzugucken, macht mittlerweile echt Spaß.
Das auf jeden Fall. Ich war tatsächlich jetzt am Wochenende war ich so ein bisschen irritiert, weil ich jetzt nicht wirklich flankiert worden bin mit irgendwelchen Hinweisen zu den Streams. Also ich musste da nochmal sogar nachfragen, ich glaube es war in Hamburg, ob es einen Livestream gibt. Und dann hieß es, ja, der ist bei Twitch immer, weil da wird da immer gestreamt. Also ich glaube, das hätte man noch ein bisschen höher hängen können. Aber wir werden ja später auch noch ein bisschen über die Social-Media-Geschichten der Vereine reden. Übrigens will ich eine technische Sache ansprechen. Und zwar hatte ich mir für meinen Kurzeinsatz als Trainer ein Playmaker-LCD-Taktikboard besorgt. Jetzt Achtung, ich muss das nicht als Werbung markieren, diese Ansprache, weil ich kann dieses Ding tatsächlich gar nicht empfehlen. Also ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, das ist so ein Taktikboard.
Damit habe ich gerechnet, Jan, damit habe ich gerechnet, als du mir den Link geschickt hast.
Oder? Also ich bin eigentlich kein guter so Instagram-Kunde, dass man mich jetzt mit dazu überredet, sich Sachen zu bestellen. Aber das Ding hat tatsächlich irgendwie funktioniert. Ich habe es irgendwie 5-mal gesehen, wie es so heißt. Die Anzeige hat geklappt und ich habe mir das Ding besorgt. Und man muss sich das vorstellen, das ist im Grunde so ein ganz klassisches Taktikboard, hat eine schwarze Fläche, du hast so ein Stift, der nicht schreibt, sondern nur markiert. Und wenn du mit dem Stift über die Fläche fährst, zeichnest du im Grunde halt eine Linie oder was auch immer du da gerade malst. Und du hast unten einen Knopf, auf dem ist ein Mülleimer zu sehen. Und wenn du den drückst, dann verschwindet alles, was du auf dem Taktikboard hast. Das heißt, du hast keine Farbe, die irgendwie abfärbt und das wird nicht schmutzig und da ist eine Batterie drin. Und es funktioniert so ein bisschen wie damals, als wir in Kinderzeiten, wir hatten doch damals so diese Flächen, wo man so draufmalen konnte, so diese kleinen Kisten. Und da hat man so den Regler einmal von links nach rechts und dann hat es so ein bisschen gescheppert und dann war alles weg. So ähnlich funktioniert es. Aber das Ding nervt mit einer ganz speziellen Sache. Und zwar, wenn du was gezeichnet hast und du hast dir jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Vogel auf die rechte Bande platziert und willst irgendwie zeigen, dass er sich verschiebt, du kannst nicht Kleinigkeiten auf einmal mal löschen und woanders hinmalen, sondern du musst immer die komplette Fläche auf einmal löschen. Also du kannst da nicht wirklich mit interagieren. Das ist das eine Problem. Und natürlich, du hast tatsächlich nur eine Farbe. Also wer so ein bisschen mehr in Details gehen will, ein bisschen mehr sophisticated arbeiten möchte, ganz nice to have, aber ich glaube, ich verschenke es jetzt an irgendjemanden, der Spaß am Knöpfe drücken hat und Displays mag. Aber ja, ich bleib mal oldschool bei Stiften.
Das heißt, du würdest, wollte ich gerade sagen, das heißt, du würdest das gute alte analoge Taktikboard eher empfehlen.
Ich bin ein ganz großer Freund von Magnetwänden. Also ich finde dieses, dass du so eine schöne großflächige Wand hast, wo du diese Magnetpunkte von links nach rechts schiebst. Ich glaube, das hat sowas Haptisches, wo auch Spieler letztendlich die Sachen besser visualisieren können, als du dann anfängst, irgendwann halt diese Striche von links nach rechts zu ziehen und diese Verschiebung, dann müssen sie sich das irgendwie nochmal neu vorstellen. Also ich bin ein ganz großer Freund von guten alten Magnettafeln, wo man so diese ganzen Figürchen von links nach rechts schiebt. Finde ich ganz spannend.
Materialtipps von Jan Kratoch will. Also ist heute im Konterpass-Intro. Guck an. Alles klar. Wir haben vorbereitet für euch, wie immer, eine kurze bis mittelmäßig lange News-Sektion. Und Jan und ich haben vorhin gesprochen, es fällt uns momentan irgendwie schwer, über was anderes zu sprechen als die Playoffs in Deutschland, weil sie ja schon nicht unbedingt in den Medien omnipräsent sind, aber zumindest bei uns in den Köpfen und wir es relativ dezidiert verfolgen. Deshalb werden wir mehr oder weniger ausführlich darüber sprechen und mehr andere Themen abseits von deutschen Playoffs gibt es dann wieder in der wahrscheinlich übernächsten Folge. Nächste Folge sprechen wir wahrscheinlich nochmal über Finale und so weiter. Aber wir werden sehen. Ihr hört ja wahrscheinlich regelmäßig rein und dann halten wir euch auf den Laufenden. Viel Spaß mit der Folge.
Und die erste News, mit der wir loslegen, ist die Auslosung des Floorball Final Fours in Berlin. Und da gab es ja so davor so die Spannung, mit der Spannung erwartete Auslosung der Damen-Halbfinals, weil man so ein bisschen befürchtete, dass es dort ein vorgezogenes Finale geben könnte. Und das tut's tatsächlich. Das erste Halbfinale der Damen, das findet am Samstag um 10 Uhr statt. Der FBC München gegen die SG Mainz-Ingolstadt, also ein Zweitligist gegen einen Regionalligisten. Und das zweite Halbfinale der UHC Weißenfels gegen den ETV Hamburg um 13 Uhr. Und naja, also diejenigen, die es aus dem zweiten Halbfinale ins Finale schaffen, die sind dann natürlich haushoher Favorit. Und insofern war das natürlich schon eine Auslosung, die so ein bisschen vorgibt, wie es vielleicht am Sonntag laufen wird. Aber wer weiß, vielleicht gibt es eine Überraschung von den Außenseitern. Bei den Herren sind die Halbfinals auch ausgelost. Das erste Halbfinale um 16 Uhr Chemnitz gegen Leipzig und das zweite Halbfinale um 19 Uhr zwischen dem TV Schriesheim und dem ETV Hamburg. Und diejenigen, die es nach Sonntag schaffen, die dürfen dann um 12.30 Uhr im Damenfinale antreten, beziehungsweise um 15.30 Uhr im Herrenfinale. Und davor am Morgens findet der Talentepokal statt. Viel mehr, muss ich sagen, sehe ich in der Programmübersicht des Final Fours noch nicht so ganz. Aber ist mit Sicherheit wieder mal eine Reise in die Hauptstadt wert.
Denke ich auch. Rahmenprogramm wird bestimmt noch so ein bisschen ergänzt. Da tut sich ja normalerweise dann doch noch ein bisschen was, wenn es irgendwann zeitlich ein bisschen näher rückt. Ich finde an den Auslosungen zwei beziehungsweise drei Sachen ganz spannend. Zum einen, ja, du hast es schon angesprochen, Weißenfels gegen Hamburg. Was ich interessant finde, also wenn die Hamburgerinnen den Titel holen sollten dieses Jahr, dann haben sie sich den auch wirklich, wirklich verdient. Also es gibt ja hin und wieder mal einfache Saisons, sag ich mal, um den Pokal zu erreichen, wenn man ein paar Regionalligisten, Zweitligisten, was weiß ich, zugelost bekommt. Und die Hamburger Mädels, die mussten erst gegen Dümpen gewinnen, dann mussten sie gegen Leipzig gewinnen, um jetzt nochmal gegen Weißenfels gewinnen zu müssen, um überhaupt erst ins Finale zu kommen. Also sie mussten halt die komplette Top 4 außerhalb von sich selbst natürlich schlagen. Das ist schon der schwerstmögliche Weg, glaube ich, den man machen könnte Richtung Pokalerfolg. Wobei zumindest das Spiel gegen Dümpen, glaube ich, zu Hause war. Also ein bisschen schwerer wäre es wahrscheinlich noch gegangen. Dann finde ich ganz cool, dass wir im Halbfinale bei den Herren MFBC gegen Chemnitz haben und nicht MFBC Leipzig gegen Hamburg, weil das ja jetzt gerade schon die Halbfinalpaarung in der Bundesliga ist. Von daher finde ich ganz spannend, dass wir auch mal ein anderes Matchup sehen. Und was ich auch spannend finde, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir reden später nochmal darüber, aber aus Gründen des Teamrückzugs von Wernigerode hat Schriesheim, glaube ich, 3 Monate spielfrei. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben. Ich glaube, es waren wirklich relativ exakt 3 Monate. Da bin ich gespannt, in welcher Verfassung die in das Spiel gegen Hamburg gehen. Also ich könnte mir alles vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass man innerhalb der 3 Monate ohne wirkliche Wettkampfpraxis wirklich auf einem ganz merkwürdigen Niveau ankommt und mit der Härte, die der ETV Hamburg an den Tag legen wird, vielleicht gar nicht klarkommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Schriesheimer sowas von ausgeruht und fit in diese Partie gehen werden. Vielleicht sind die alle erstmal nochmal 8 Wochen im Gym oder so. Ich weiß es nicht. Also ich finde es auf jeden Fall spannende Voraussetzungen für Schriesheim.
Ja, für Schriesheim ist es ja im Grunde Bergfest in der Saisonvorbereitung, weil es ist ja ungefähr 3 Monate ab Playoffs oder ab Ligaende bis zum Beginn der neuen Saisonphase. Und daher, ich meine, man kann sich so die Saisonvorbereitung eigentlich schon versüßen, wenn man einfach zur Halbzeit einmal Final Four spielt. Warum nicht?
Vielleicht nutzen sie das auch als Hallenauftakt. Weißt du, normalerweise machst du ja erstmal richtig gnadenlose Vorbereitung draußen, mit in der Sonne schwitzen und irgendwie Burpees und laufen und keine Ahnung. Vielleicht machen sie das 3 Monate lang und dann ist das Final Four quasi der Auftakt zum Hallentraining. Und sie sind da zum ersten Mal wieder in der Halle unterwegs. Das wäre auch amüsant. Dann machen wir weiter mit einem weiteren internationalen Transfer. Ich hatte das Gefühl, bei den letzten Folgen hatten wir immer so 1 oder 2 zu vermelden. Diesmal ist es tatsächlich nicht im Herrenbereich, sondern im Damenbereich. Und zwar wechselt Isabel Gehrig von Zug United zu Pixbo in die SSL. Isabel Gehrig, wahrscheinlich momentan, abgesehen von Lara Heini und vielleicht noch Corinne Rüttimann, der Shootingstar der Schweizer Nationalmannschaft, also wahrscheinlich relativ deutlich die beste Schweizer Spielerin gerade, wie gesagt, abgesehen von Lara Heini, auf jeden Fall die beste Schweizer Feldspielerin. Ich habe gerade nochmal in die Scorerliste geguckt, sie hat mit Zug United jetzt 5 Playoff-Spiele gespielt und in diesen 5 Playoff-Spielen 18 Punkte gesammelt. Die zweitbeste Scorerin ist ihre Sturmkollegin Martina Repkova, die hat in 5 Spielen 12 Punkte gesammelt. Also Isabel Gehrig wirklich, wirklich gut dabei. Bin ich sehr gespannt, wie die sich in der SSL schlagen wird und geht dann ja auch zu Pixbo, wo ihre Nationalmannschaftskollegin Lara Heini unterwegs ist. Dann, ich glaube, wir haben vor 2 Folgen oder so schon einmal drüber gesprochen, wurde von der IFF eine 3-gegen-3-WM ausgerufen, wo wir uns erst nicht so ganz sicher waren, was halten wir eigentlich davon, wie finden wir das eigentlich, wenn, ich sag mal, professionell in Anführungszeichen Kleinfeld gespielt wird. Das Ganze hat sich jetzt ein bisschen weiter konkretisiert. Das 3-gegen-3-WM, das stand vorher auch schon fest, wird parallel zum Final Four in Deutschland stattfinden. Und Jan, du hast da, glaube ich, besondere Einblicke, wenn ich alles richtig mitbekommen habe.
Ja, die Sache war eigentlich eine Schnapsidee, aber sie ist halt ein bisschen eskaliert, weil offensichtlich fährt die Mannschaft, die ich angemeldet habe, zur WM. Und insofern ist die Berliner Auswahl, die wir jetzt mit recht viel Mühe zu einer starken Truppe geformt haben, eine der 2 Mannschaften, die zumindest in der Herrenkategorie starten werden, was sehr unterhaltsam, leicht ironisch ist, aber wir freuen uns drauf. Genau, in Lahti wird es stattfinden, an einem schönen finnischen See. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, wie facettenreich die Konkurrenz ist. Also bei den Herren unter anderem, klar, die Favoriten, also Finnland stellt 2 Mannschaften, Schweden stellt 1 Mannschaft, Schweiz ebenfalls, Tschechien auch. Dann kommen Lettland dazu, die Niederlande, Neuseeland, Polen, Slowakei, Spanien, die Ukraine, auch sogar mit 2 Mannschaften, die USA, Italien, sogar Indien ist dabei, Island, Ungarn, Frankreich, Estland und dann vom afrikanischen Kontinent einfach mal Team Burkindi, so sind sie angemeldet, das ist Burkina Faso, und die Elfenbeinküste, die sind auch dabei. Also es ist schon ein ordentlicher Satz, das ist zumindest bei den Herren die Konkurrenz und bei den Damen ist die Konkurrenz ein bisschen kleiner, aber trotzdem spitzenmäßig, also wie klassisch gedacht, Tschechien und Finnland und Schweden und die Schweiz und dann Estland, Island, auch Indien ist dabei, Lettland, Niederlande, Polen, Slowakei, also Ukraine, also da würde mich überraschen, wenn der Mond auch noch mitspielt. Also so viele Truppen hat man, glaube ich, bei einer internationalen Konkurrenz, glaube ich, noch nie gehabt. Und insofern finde ich das ganz charmant und freue mich schon darauf mit meiner Truppe. Also es wird ein kleines Highlight. Da werden schon ein paar lustige Tränen fließen, glaube ich, dass man das nochmal mitmachen kann.
Ich finde es auch super spannend, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das so einen Anklang findet. Eigentlich finde ich es jetzt schon, also ich war sehr, sehr skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, es wäre so, mehr so eine Fun-Veranstaltung. Bin mir auch nicht sicher, ob es tatsächlich was anderes wird als eine glorifizierte Fun-Veranstaltung, muss ich ehrlich sagen. Aber alleine, dass so Teams wie Burkina Faso,
Elfenbeinküste,
Indien, alleine, dass solche Teams da sind, finde ich schon richtig, richtig cool. Und ich bin tatsächlich jetzt deutlich größerer Fan, als ich das noch vor irgendwie vor einer Woche war oder so. Die Info dazu gibt's übrigens auf floorball.sport. Die fangen da jetzt gerade so langsam, glaube ich, an, News über diese 3-gegen-3-WM zu kommunizieren.
Und wir haben ja auch diesen, die taktischen Aspekte dieses 3 gegen 3 haben wir auch belächelt und ich belächle sie weiterhin. Aber wenn man da jetzt schon hin muss, dann sollte man sich was überlegen. Und ich muss sagen, ich will es keine schlaflosen Nächte nennen, aber man überlegt sich schon, wie stehst du eigentlich in so einem 3 gegen 3, so wie letztendlich die IFF es aufgesetzt hat, damit das irgendwie funktioniert. Also ursprünglich dachten wir, da trinkt man ein paar kurze und hat schönen Spaß, aber ich glaube, wir fangen es an, langsam ein bisschen ernster zu nehmen, als wir dachten. Und insofern freue ich mich, dass das, glaube ich, schon sportlich anstrengender sein wird, als ursprünglich gedacht.
Ich erwarte zumindest ein paar ausgeklügelte Freischlagvarianten von euch. Also da will ich, ne, auf klein, da will ich wirklich was sehen. Beliebter Trick übrigens, auf Kleinfeld für offensive Freischläge den Torwart rausnehmen.
Ich merke, ich muss gegensteuern. Im Gegenteil, ich glaube, unser Geheimtipp wird sein, bei Freischlägen Lupfer zu Tom Nebel, also ist einer natürlich dieser hochgradig besetzten Mannschaft, also natürlich viele Ex-Nationalspieler, sonst würden wir da nicht hinfahren. Und Tom, weil das darfst du nämlich, darf den Ball Tom so werfen. Einfach rein. Genau, der zimmert ihn völlig überraschend einfach mit 220 km/h in den Winkel rein. Ich glaube, Felix Klein ist der zweite Torhüter, der mitfährt. Der ist jetzt nicht beleidigt, dass ich jetzt Tombo mal vorgezogen habe, aber die Auswürfe ist schon eine Klasse für sich.
Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Rückpässe zum Torwart sind trotzdem nicht erlaubt, oder? Schätze ich mal.
Oh, das ist natürlich, das habe ich jetzt, da, so weit bin ich noch nicht.
Musst du irgendwie einem gegnerischen Stürmer irgendwie an den Fuß schießen und von da geht
das. Ja, das kriegen wir schon hin.
Das kriegen wir schon hin. Wollte ich gerade sagen, ich bin sicher, da geht was. Was mich noch interessiert hat, sag mal, du bist ja gebürtiger Tscheche.
Ja.
War das eigentlich irgendwie problematisch oder sowas? Also du hast ja mittlerweile, glaube ich, deutsche Staatsbürgerschaft, aber musstest du irgendwie nachweisen, dass du nie für Tschechien gespielt hast oder sowas? Oder ist das egal?
Ist lustig. Also dazu kurz, ich war mal bei der tschechischen U19-Nationalmannschaft mal gemeldet, ja, bei Tschechien, aber ich habe aber damals kein Spiel gemacht.
Sowas hatte und, ich nämlich im Hinterkopf. Okay.
Genau, also das, die Karriere war kurz und bündig und lief dann weiter in Deutschland. Aber ich kann mich erinnern, dass vor 19 Jahren Lutz Gahlert, der ehemalige Bundestrainer, mal bei mir angerufen hat und gesagt hat, du, Jan, wie wär's denn mal, willst du nicht? Und ich hab mich wirklich sehr gefreut, für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu könnten, vielleicht, also hypothetisch. Aber ich hatte keine deutsche Staatsbürgerschaft. Die habe ich erst seit vorletztem Jahr. Und deshalb ist das schöne Premiere, oder? Dass der gerade auch wieder nochmal mit dem deutschen Nationaltrikot auflaufen kann. Ich bin wirklich, also ich bereite mich jetzt wirklich sehr, sehr diszipliniert darauf vor, also Nationalhymne weiß ich noch nicht, ja, die habe ich einigermaßen drauf. Was macht man noch so? Lederhosen kaufen, in der Schlange vordrängeln, keine Ahnung. Ich versuche mich da so.
Bier trinken ist ja zum Glück nichts, was man neu lernen muss, ne? Das ist ja, da hat man ja, wenn man aus Tschechien kommt, gute Voraussetzungen.
Ja, wobei da bin ich leider so ein gebrochener Tscheche. Ich bin nicht so der Biertrinker. Aber ich war nie besonders patriotisch. Ich bin eher so opportunistisch unterwegs. Also wo die Fahne gerade hinweht. Und ich glaube, dass hier das hier freut mich. Ich meine, ich weiß nicht, du hast 20 Jahre irgendwie in Deutschland verbracht und du bist mit dem Floorball irgendwie hier eng zusammengewachsen und irgendwie konntest du dich aber nie so richtig dazu bekennen, weil du warst halt immer letztendlich der Ausländer, der da mitspielt. Und das hier, och, ich finde das ganz poetisch.
Aber es ist tatsächlich so, dass man Staatsbürgerschaft oder irgendwie sowas in der Richtung haben musste, ne? Also es ist nicht so eine Spaßveranstaltung, dass da irgendwer mitspielen kann bei Deutschland.
Mussten
schon.
Okay, absolut. Okay.
Und wir hatten, gar nicht sicher. Okay.
Und wir hatten tatsächlich sogar so einen kleinen Fehlgriff, weil ursprünglich hatten wir noch einen anderen Spieler auf der Kaderliste, der Janne gesagt Markkunen. Hat, eigentlich einen deutschen Spieler, der aber zwei Pässe hat. Und er hat gesagt, naja, wahrscheinlich werde ich Großfeld für dieses andere Land irgendwann spielen wollen. Darf ich denn jetzt für Deutschland Kleinfeld spielen und später vielleicht Großfeld für ein anderes Land? Und da hat die IFF gesagt, nee, das geht nicht. Also das zählt wie beim Großfeld. Krass. Warte. Und dann haben wir den Kader festgesetzt, haben das jetzt Ganze angefangen vorzubereiten. Und dann kam die Meldung, wir haben uns verguckt. So, und jetzt musst du natürlich dir überlegen, was machen wir jetzt? Aber er ist dann halt der Erste auf der Warteliste. Jetzt kann man nichts mehr machen.
Das heißt, du kannst Kleinfeld für Frankreich spielen und Großfeld für Deutschland oder was auch immer?
Ja, wenn du willst.
Spannend. Okay. Na gut. Ja, und dadurch wirst du leider nicht beim Final Four in Berlin zugegen sein. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig, weil das tatsächlich parallel zum Final Four stattfindet. Es tut mir sehr leid. Ich habe bis jetzt immer jedes mitgemacht und bin mit Sicherheit auch nächstes Mal dabei. Aber die Gelegenheit gibt es, glaube ich, nur noch einmal, bevor die Knie einbrechen und der Rücken festwächst. Ich darf ja auch, wir mussten heute die Trikotnummern da uns irgendwie krallen, weil sonst musst du da halb nackt rumlaufen. Und ich war natürlich viel zu langsam und was übrig geblieben bin, waren so Gurkenzahlen, die sich niemand anzieht. Will, weißt du, so 52 und 63 und sowas. Und das Einzige, was mir übrig geblieben ist, war tatsächlich die 40, weil das war die einzige Zahl, mit der ich was zu tun habe, weil ich vor einer Woche leider so einen Geburtstag hatte. Und das ist das Einzige, womit ich jetzt noch was anfangen kann. Aber ich freue mich drauf. Also auch mit Christian Keil zu spielen, der ist ja auch dabei und noch andere Jungs aus der Truppe, aus dem Berliner Einzugsgebiet. Ich glaube, es wird schon eine brauchbare Mannschaft sein. Mal gucken, ob wir auch ein bisschen Losglück kriegen.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Über den Modus und so ist ja, glaube ich, auch noch gar nichts bekannt. Und dann werden Pascal und ich einfach mal schauen, wie wir beim Final Four dann die Konterpassfahne hochhalten.
Bitte sehr. Und ich glaube, als nächsten Newspunkt auf der Liste haben wir einen ganz speziellen Podcast. Den können wir jetzt leider nicht zum Nachhören empfehlen, weil man dafür Tschechisch reden müsste. Aber er hat sehr viel über das tschechische Floorball preisgegeben. Und zwar ist es der Podcast Sports Alive, in dem Jakub Menhardt zu Gast war. Das ist der Geschäftsführer von Tatran Střešovice. Das ist ja der mittlerweile Champions Cup-Sieger, beste Verein der Welt, könnte man sogar sagen. Zumindest
könnte man so sagen, ja, das stimmt.
Könnte man so sagen. Man kann ja niemand gegenhalten. Und wir fanden diesen Podcast deshalb ganz spannend, weil Jakub recht detaillierte Einblicke in das Vereinswesen von Tatran geliefert hat. Und dazu kommen beispielsweise auch finanzielle Geschichten. Also wen es mal interessiert, wir fassen so ein paar Fakten zusammen, die wir ganz spannend fanden. Zunächst einmal hat Tatran ein Budget von 1 Million Euro. Das hat uns auch ziemlich überrascht, weil das sind ja so Werte, die bekennt man sonst nicht. Und ich glaube, im Vergleich zu selbst deutschen Bundesligisten, ich tippe mal, dass sich da die Beträge irgendwo zwischen 20 und 50.000 Euro bewegen, mit denen man da einigermaßen arbeiten darf und muss, ist das schon eine ordentliche Zahl. Wie kommen diese 1 Million Euro zusammen? Also Tatran hat 30 Werbepartner. Tatsächlich liefern die aber nur 25% der Einnahmen. Also sagen wir mal so 250.000 Euro kommen von Sponsoren. Davon sind tatsächlich einige Sachen auch so Barter-Deals, also Sachleistung und jetzt nicht nur finanzielle Leistung. 25% sind Fördergelder und 50% kommen durch Mitgliedereinnahmen und Events. Tatsächlich sind diese Events sogar sehr, sehr wichtig. Also der Verein hat 1.300 Mitglieder, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Aber ganz besonders wichtig beim Budget sind diese ganzen Camps, die sie organisieren, also die Goalie-Camps und diese Spieler-Camps, diese Sommer-Camps, mit denen der Verein relativ viel Geld in die Kasse holt. Tatran hat 8 Angestellte mittlerweile, Festangestellte. Und bei den Spielern ist es so, dass sie mit 4 Spielerkategorien arbeiten. Also sie haben die absoluten Top-Spieler. Das sind so 2, 3 Spieler. Die haben ungefähr 1/3 eines normalen tschechischen Gehalts. Kriegen dann aber auch noch ein Auto vom Sponsor. Das ist so, dass die Leistung, die sie bekommen, vielleicht noch neben gewissen Materialleistungen, aber dass man da jetzt einen Schläger und ein paar Schuhe umsonst kriegt, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Dann gibt es eine zweite Klasse, das sind so die Leistungsträger, also die Spieler, die man im Verein so gut wie möglich halten will. Die bekommen so 1/4 eines regulären Gehalts, den man sonst wo einsammelt. Dann gibt es normale Spieler, die kriegen kein Gehalt, aber werden vom Verein anderweitig versorgt, also haben verschiedene Sponsoring-Leistungen, dürfen in so einer Vereinsmensa futtern, also sind sehr stark in dieses Vereinswesen integriert. Und dann gibt es Nachwuchsspieler, die kriegen gar nichts, wo vielleicht noch ein bisschen Material, damit sie keine Sponsoring-Deals brechen, aber ansonsten sind sie da eher so ein rein- und rausspringen. Trainiert wird im Sommer zumindest bis zu 8-mal die Woche. Also da gibt es doppelte Trainingseinheiten an einen Tagen. Das ist schon ein ordentlicher Satz. Das hat man
das
auch,
glaube ich. Das ist krass. 8-mal trainieren ist nicht schlecht. Gut, aber die Tschechen mittlerweile ja wahrscheinlich auch mit relativ großem Abstand die fitteste Nationalmannschaft, ne? Von daher muss er irgendwo
herkommen. Ich wollte gerade sagen, also das ist so die Mannschaft, die arbeitet nicht unbedingt mit den großen Schlachsen, wie es zum Beispiel die Schweden gerne tun, sondern die legen da mittlerweile schon ordentlich Power rein. Während der Saison ist es ein bisschen anders, da ist man so 3-4 Mal im Training plus Gym. Also das ist so der Satz, den man liefern muss, wenn man in der tschechischen Superliga bei Tatran mitspielen will. Was ich aber auch ganz interessant fand, war, Jakob hat so viel über Probleme der Liga gesprochen, und ein ganz großes Problem ist, dass es im Grunde keine Fans gibt, die außerhalb der Szene den Sport aufsuchen. Also alles, was zu den Spielen kommt, sind im Grunde Leute aus dem Einzugsgebiet des Vereins oder des Sports als solches. Aber es ist anders als zum Beispiel im, keine Ahnung, Fußball oder Eishockey, wo du natürlich Zuschauer hast, die spielen jetzt kein Eishockey, aber sie kommen, um sich den Sport anzusehen. Und das ist sehr, sehr wenig, und das ist letztendlich auch der Grund für die immer noch extrem niedrigen Zuschauerzahlen. Also wir haben dann später uns nochmal die Zuschauertabelle rausgesucht aus der höchsten tschechischen Liga, und da ist der Spitzenplatz gehört Pardubice, das ist halt so eine mittelgroße Stadt, weit entfernt von Prag, mit etwas über 600 Zuschauern pro Spiel, aber dann geht es schon rapide schnell ab, also auf Platz 2 ist Sparta Prag mit 440 Zuschauern, und Tatran ist zum Beispiel erst auf Platz 7 zu finden mit 254 Zuschauern. Das sind letztendlich schon Zahlen, also die kennen wir auch aus der Bundesliga als Schnitt.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube so Spitzenteams, was Zuschauer angeht, wie Holzbüttgen oder Kaufering, würde ich da jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus reinpacken. Die haben, glaube ich, einen höheren Zuschauerschnitt.
Absolut, absolut.
Und du sagtest, der Letztplatzierte ist ein Team, das nennt sich Butchies, kann ich hier nochmal nachlesen gerade. Mit 95 Zuschauer im Schnitt, das ist schon super wenig. Wir bei Schönefeld hatten diese Saison, ich glaube, irgendwie im Schnitt 130 oder sowas. Ne, also genau. Als deutscher Zweitligist mehr als ein tschechischer Extraligist ist schon krass.
Ist schon heftig, und womit das auch zusammenhängt, zumindest ist es auch eine Erklärung, ist eben, dass die Liga darunter leidet, dass extrem viele Clubs aus Prag kommen. Also du hast Prag ist so ein Wasserkopf, und selbst wenn du sagen würdest, na gut, dann sollen ja alle Prager zum Spiel kommen, na gut, dann kommen alle Prager zum Spiel, aber die verteilen sich dann halt auf die ganzen Teams, und du hast mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs Vereine, die aus Prag kommen. Also es ist ja fast die Hälfte der Liga, die aus einer Stadt, das muss man sich vorstellen, stell dir vor, du hast es in der Bundesliga von 12 Vereinen, 5 Truppen aus Berlin oder aus Hamburg. Das tut natürlich der Verbreitung der Liga auch nicht gut, und das ist dann halt so ein Problem, mit dem man gerade zu kämpfen hat. Aber das hat eher, hängt vielleicht mit regionalen Strukturen zusammen und mit der Förderung von den Vereinen, weil sie dann da meistens in den Regionen außerhalb von Prag dann sehr, sehr viele Gelder immer zentral dann eben auf diesen einen großen Verein fixieren. Deshalb kommt halt nur ein großer Verein raus, während man in Prag natürlich extrem viel mehr finanzielle Ressourcen hat, um Sachen aufzubauen, natürlich auch mehr Leute. Aber ich fand diesen Podcast super spannend, weil also man hat in der Vergangenheit immer so einzelne Werte gehört, mit denen man dann so ein bisschen hausieren gegangen ist und den Rest sich irgendwie zu Ende gedacht hat. Aber das fand ich sehr spannend. Und übrigens meinte noch ein Kollege zu mir, dass er irgendwo nachgelesen hätte, dass bei Falun das Vereinsbudget irgendwo zwischen 3 und 4 Millionen Euro mittlerweile liegt. Aber das ist jetzt unbestätigte Information. Aber ich kann es mir schon denken, dass da die Budgets nochmal größer sind, weil dort die Spieler, glaube ich, auch etwas anders entlohnt werden und auch die Infrastruktur der Vereine ein bisschen anders sind, weil denen dann meistens auch noch ein bisschen mehr Infrastruktur gehört, in der sie aktiv sind. In Tschechien sind die meisten Vereine immer noch Mieter in ihren Arenen, und das macht dann, glaube ich, auch noch einen kleinen Unterschied.
Ja, okay. Ja, vielen Dank, Jan. Also wären da tatsächlich keine Infos gewesen, an die ich auch einfach so rangekommen wäre, weil ich auch kein Tschechisch kann. Von daher, danke, dass du das nochmal zusammengefasst hast. Ich fand es tatsächlich auch super spannend. Also genau wie du schon sagtest, aus den gleichen Gründen. Ich finde, es ist immer so ganz viel Hörensagen im Floorball irgendwie. Gerade wenn man über Spitzenfloorballer redet, so nach dem Motto, ja, der verdient ja bestimmt Geld, aber wie viel ist das denn? Und ganz selten wird das ja mal offengelegt, ne? Also Klassiker ist ja diese Geschichte mit Kim Nilsson bei GC, der irgendwie 10.000 Franken im Monat verdient hat oder so. Das ist ja eine Geschichte, die relativ kleinen Medienlandschaft von Floorball international relativ breit getreten wurde. Aber wie es so grundsätzlich bei den Spitzenvereinen läuft, finde ich, kriegt man immer super wenig mit. Und wenn, dann ist es halt so Hörensagen. Von daher finde ich es echt spannend, dass da mal offizielle Einblicke gegeben worden sind. Dann Nächstes Thema in unserer News-Sektion ist eher ein, also sind eher verschiedene News, die aber eine Sache vereint. Und zwar war ich in den letzten Wochen ein wenig genervt davon, wie Floorball Deutschland Sachen kommuniziert oder auch nicht kommuniziert. Weil ich fand, dass es relativ viele wegweisende Entscheidungen gab für die nächste Saison oder auch für die nächsten Saisons, wo man irgendwie erst im Nachhinein davon erfahren hat und sich das irgendwie teilweise auch zusammenreimen musste. Was ich damit sage, ich fange einfach mal an, so meine kleine Auflistung hier runter zu rattern. Unter anderem, das dürfte dem einen oder anderen schon aufgefallen sein, nach Ende der regulären Saison, wenn man auf die Tabelle geguckt hat, der Damen, also erste Floorball-Bundesliga Damen, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass Weißenfels den ersten Platz holt und die Lady Piranhas Hamburg den zweiten, weil beide am Ende quasi alle ihre Spiele gewonnen haben. Und das eine Spiel, wo es noch um ein bisschen was ging, war Weißenfels gegen Dümten, das heißt in Mülheim gewesen das Spiel, wo es so ein bisschen war, gut, wenn Dümten das gewinnt, dann hat Hamburg noch den ersten Platz geholt. Wenn Weißenfels gewinnen sollte, holt Weißenfels den ersten Platz. Weißenfels hat das Spiel gewonnen, damit war eigentlich klar, gut, Weißenfels ist erster, Hamburg ist zweiter. Und dann irgendwie eine Woche später oder sowas hat man auf die Tabelle geguckt, dann war auf einmal doch Hamburg als Erste und Weißenfels als Zweitplatzierte da drin. Und dann steht bei Weißenfels so ein kleines Sternchen neben dem Namen und unter der Tabelle steht UHC Sparkasse Weißenfels, -3 Punkte, Beschluss RSK 24.11.2023. Und genau das Gleiche ist auch bei den Herren passiert. Bei den Herren hat es keine Auswirkungen, muss man dazu sagen, aber auch da sind unter der Tabelle sind so ein paar Sternchen in der Tabelle. Und unten drunter steht UHC Sparkasse Weißenfels, 3 Punkte Abzug, Beschluss RSK 24.11.23 und auch Floorball Club München, 3 Punkte Abzug, Beschluss RSK 24.11.23. Und also zum einen finde ich es immer noch spannend, also ich glaube, ich habe ihn nicht gefunden, dass man diesen RSK-Beschluss nirgends nachlesen kann. Was ich so gehört habe, ist, dass die Problematik mit Schiedsrichterkontingenten zusammenhing. Also man muss ja als Bundesliga-Verein eine bestimmte Anzahl Schiris für den Schiedsrichterpool stellen, damit der Spielbetrieb irgendwie am Laufen gehalten werden kann. Und wenn man das nicht schafft oder nicht macht, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt's Strafen. Und meines Wissens nach, ist jetzt relativ gefährliches Halbwissen, aber meines Wissens nach ist es so, dass es mit einer Geldstrafe losgeht und von Saison zu Saison wird das ein bisschen mehr und irgendwann gibt's dann halt auch Punktabzüge. Und also das ist aus meiner Sicht eine Geschichte, die eigentlich relativ klar auf der Website von Floorball Deutschland hätte kommuniziert werden können, beziehungsweise kommuniziert hätte werden müssen. Denn wir beide, Jan zum Beispiel, haben uns in den letzten Wochen, wobei Playoffs sind jetzt schon ein bisschen länger her, aber in den letzten Monaten hin und wieder mal drüber ausgetauscht, so zum Beispiel München ist ja jetzt gerade, kriegt so langsam und Lauf, kommt immer besser in der Liga an, schaffen die es vielleicht sogar noch in die Playoffs zu kommen. Und die ganze Diskussion hätten wir uns eigentlich sparen können, wenn wir von vornherein gewusst hätten, gut, da sind 3 Punkte weniger. Und genauso auch mit Weißenfels und dem MFBC Leipzig, also so wie es sich jetzt gestaltet oder so wie es sich gestaltet hat, war Weißenfels relativ unangefochten auf dem ersten Platz. Jetzt nach dem Punktabzug kann man sagen, gut, eigentlich war nur ein Spiel Differenz. Also ich verstehe nicht, dass so eine Entscheidung scheinbar im November getroffen wurde und dann aber nie kommuniziert wird, beziehungsweise dann schreibt man es am Ende so in klein irgendwie unter die Tabelle, ohne dass einmal offiziell angesprochen wird, was eigentlich los ist. Das finde ich etwas merkwürdig.
Ja, sehe ich genauso. Und ich wollte nur eigentlich hinzufügen, also ich kann mir natürlich denken, es gibt die Möglichkeit, dass da irgendwie Einsprüche, dass man einlegen
genau,
kann.
Genau, sowas kann sein.
Genau, dass das Ganze sich dann natürlich noch hinzieht. Aber also ich hoffe zumindest, dass die Vereine selbst wussten, dass die Punkte schon irgendwie abgezogen wurden, dass sie sich demnach verhalten konnten. Aber es ist natürlich relevant natürlich auf die Konkurrenz. Ne? Also ich meine, du am Ende der Saison guckst du schon auf die Punkte und versuchst so ein bisschen zu spekulieren.
Klar, ja, genau.
Das ist schon ein bisschen befremdlich.
Und also alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren von dieser Geschichte überrascht. Also niemand wusste vorher schon davon. Man muss dazu sagen, ich habe mit niemandem aus Weißenfels und mit niemandem aus München gesprochen. Von daher, wie du schon sagtest, wäre ganz gut, wenn zumindest die Bescheid gewusst hätten. Aber alle, mit denen ich davon abseits gesprochen habe, waren so, nee, das wussten wir nicht. Und dann finde ich, wie gesagt, es sind ein paar, die eine Sache hätte ich gar nicht so schlimm gefunden, aber ich finde, es sind ein paar mehr Geschichten. Dann das nächste Thema ist der Umgang mit dem Rückzug von Wernigerode aus der ersten Floorball-Bundesliga. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Wernigerode hat ja relativ transparent ein paar Statements bei sich auf Instagram rausgegeben und ich glaube auf der Website auch, dass sie aus verschiedenen Gründen überlegen, aus der ersten Floorball-Bundesliga zurückzuziehen und das jetzt dann auch final so gemacht haben. Und auch da hatten wir uns ja bei der letzten Folge drüber unterhalten, wie wirkt sich das denn eigentlich auf die Playdowns aus? Also wie werden dann die Playdowns gespielt und sowas? Und wir hatten noch keine finale Informationen. Und dann bin ich zufällig über einen Instagram-Post von Schriesheim gestolpert, wo drin stand, ja, unsere Saison ist erstmal bis auf Weiteres beendet, wir müssen keine Playdowns spielen, liegt an einem Teamrückzug von Wernigerode, wurde irgendwie heute Morgen von Floorball Deutschland kommuniziert oder sowas. Und wo ich so dachte, okay, aber wie, also warum läuft denn diese Kommunikation scheinbar nur an die Teams, die in den Playdowns beteiligt sind? Also das ist doch eine Information, die auch die Floorball-Öffentlichkeit in Deutschland möglicherweise ein bisschen spannend findet. Und warum wird sowas nicht einfach transparent auf die Website gepackt? Das ist ja kein großer Aufwand. Es gab ja scheinbar irgendwie eine Kommunikation von FD an die vier Teams. Den Inhalt dieser E-Mail, so ist es ja vermutlich gelaufen, könnte man ja aus meiner Sicht relativ unkompliziert einmal ein bisschen umschreiben, das einmal auf die Website packen und dann wissen alle Bescheid und nicht nur die vier Teams, die es irgendwie betrifft. Nächstes Thema in der ganzen Nummer. Wir haben auch gesprochen in der letzten Folge darüber, wie sich die zweite Floorball-Bundesliga gerade entwickelt, dass es da vier relativ klare Top-Teams gibt mit Ebersgöns, Lienthal, SCD HFK Leipzig und Schenefeld und dass es tatsächlich eine super spannende Aufstiegsgeschichte werden könnte und dass die vier Teams sich vielleicht tatsächlich darum prügeln, wer jetzt am Ende in die erste Floorball-Bundesliga kommt. Allerdings haben wir auch gesagt, wir sind noch nicht so ganz sicher, ob es vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Aufstiegsverzicht gibt. Ich weiß jetzt, weil ich der Trainer von Schenefeld bin und deshalb in der zweiten Floorball-Bundesliga unterwegs bin und da dann auch gewisse Kommunikation von FD stattfand, weiß ich jetzt, dass Lienthal und Ebersgöns beide zurückgezogen haben. Von daher dieses schöne Gehacke um den Aufstieg ist jetzt ein bisschen hinfällig. Also Leipzig und Schenefeld müssen beide ihr Viertelfinale überstehen, dann sind sie im Halbfinale und sind damit schon aufstiegsberechtigt beziehungsweise berechtigt für die Relegation. Von daher ist aus der ganzen Nummer jetzt relativ viel Spannung rausgenommen worden. Aber auch da kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das auch nur intern kommuniziert wird und nicht einfach an alle Teams beziehungsweise an die Öffentlichkeit. Und dasselbe Thema nochmal, dann höre ich auch auf. Es gab auch einige Teamrückzüge aus der zweiten Floorball-Bundesliga. Auch das weiß ich eigentlich nur, weil ich halt in einer zweiten Bundesliga-Mannschaft aktiv bin und dadurch an die Infos komme. Aber meines Wissens nach haben die Floorball Mainz, die TSG Erlensee, die Hannover Mustangs und die Get Off Seahawks alle zusammen ihren Rückzug aus der zweiten Floorball-Bundesliga angemeldet. Und auch das ist eine Geschichte, das ist vielleicht für die Öffentlichkeit gar nicht so uninteressant. Also mich würde zumindest interessieren, wie sich das eigentlich gerade alles entwickelt in der zweiten Floorball-Bundesliga. Gerade mit der Geschichte, es sollen nächste Saison zwei Teams sein mit 10 Staffeln und nicht mehr drei Teams mit jeweils 7 bis 9 Teams, was wir in der letzten Zeit immer hatten. Und ich würde es cool finden, das zu erfahren, bevor dann irgendwann die Tabellen rauskommen für die nächste Saison und da dann auf einmal Teams wie die Mustangs nicht mehr gelistet sind, die ja immerhin Dritter geworden sind in der Staffel Nordwest dieses Jahr und in die Playoffs gekommen sind. Ja, und das alles zusammengefasst sind, finde ich, Geschichten, die man relativ einfach, relativ unkompliziert einfach kommunizieren könnte über die Website oder was weiß ich, und die nicht so unter Verschluss nur an die Betroffenen gehen müssten.
Ich kann mir vorstellen, dass es da so eine gewisse Verzerrung gibt in der Wahrnehmung, dass man das Gefühl hat, glaube ich auch beim Dachverband, dass wenn diese Information übernommen wurde von irgendwelchen Vereinen und die Vereine haben sie dann letztendlich in ihren sozialen Medien mal kommuniziert, dass die Information doch jetzt erstmal draußen ist. Und dass man jetzt erstmal andere Sachen abarbeitet und dann wieder zurück zu dem Thema kommt, es dann irgendwann mal postet, wenn man dafür Zeit hat. Weil es ist ja schon draußen, die Leute haben es ja schon gelesen. Und das ist jetzt keine Verteidigung, im Gegenteil, es ist nur so eine Feststellung, weil ich habe immer das Gefühl, so die Sachen, die dann halt von den Vereinen schon mal weiter kommuniziert werden, die bleiben dann unter Verschluss, weil man sich so denkt, die Information ist draußen. Aber ich finde das auch sehr unglücklich und ich finde es auch insbesondere die Geschichte mit den Verzichten, mit dem Rückzug von Wernigerode und den Aufstiegsverzichten in der zweiten Bundesliga, die finde ich deshalb unglücklich, weil man übergeht damit halt offensichtlich ein systematisches Problem. Also es gibt ja einen Grund, warum diese Vereine nicht aufsteigen wollen. Es gibt einen Grund, warum sie sich zurückziehen aus den Ligen. Und eigentlich müsste man theoretisch jetzt eine Diskussion führen, okay, also wir müssen die Ligenstruktur überarbeiten, weil wir haben offensichtlich einen Grund, wo die Vereine eben sich halt in der Struktur so nicht wohlfühlen. Also entweder sie fühlen sich überlastet oder es gibt da halt irgendein anderes Problem, das halt gelöst werden muss. Aber wenn man darüber nicht redet, dann übersehen das natürlich viele und dann startet man in der Saison mit irgendwelchen Staffeln, irgendwelchen Ligen und niemand hat mal sich mit dem Problem auseinandergesetzt. Das finde ich, ist halt so der, ich glaube, die schwierigste Folge von dieser fehlenden Kommunikation.
Ja, genau. Also ich finde tatsächlich nicht, dass man jetzt schon anfangen müsste, irgendwie groß was zu überdenken für die Ligen nächste Saison. Also abgesehen davon, dass ich bzw. wir ja der Meinung sind, dass man die grundsätzlich überdenken sollte, gerade die erste FBL. Aber ich finde schon, dass das auf jeden Fall ein Fingerzeig sein sollte, den man berücksichtigen muss für die Ligenplanung für die Saison 25-26. Ne? Weil 24-25 ist durch, da wird sich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel dran ändern. Aber dass du ein Team hast, das freiwillig zurückzieht aus der ersten Flowball-Bundesliga, zwei absolute Spitzenteams in der zweiten Flowball-Bundesliga hast, die nicht aufsteigen wollen und dann noch vier bis vielleicht sogar ein paar mehr Teams hast, die aus der zweiten Flowball-Bundesliga freiwillig zurückziehen, das finde ich ist schon spannend und deutet ja darauf hin, dass es scheinbar für das ein oder andere Team mehr einfach zu viel Aufwand ist oder dass sie zu wenig Spieler haben oder dass die finanziellen Kosten zu hoch sind, was auch immer. Ja, aber da gebe ich dir recht, dass das auf jeden Fall ein Warnsignal sein sollte für die Planung 25-26. Dass man vielleicht schauen muss, ob man da das ein oder andere anpasst. Das mit den, kurzer Disclaimer noch, das mit den Teams, die sich aus der zweiten Flowball-Bundesliga zurückziehen, ist übrigens ein wenig Halbwissen. Wir haben da ein paar Infos bekommen, ich habe mich nicht intensiv damit beschäftigt. Es kann sein, dass ich sogar Teams vergesse, die aus der zweiten Flowball-Bundesliga zurückziehen wollen. Aber wie gesagt, das wird sich dann ja irgendwann im Laufe des Sommers zeigen, wenn dann die Tabellen irgendwann feststehen für die zweiten Flowball-Bundesliga nächstes Jahr. Okay, das war, wie gesagt, einmal ein wenig Gemeckere und der Appell von Flowball Deutschland, liebe Leute, kommuniziert sowas doch einfach transparent auf der Homepage, dann wissen alle Bescheid und nicht nur die es betrifft, weil ich finde die Sachen eigentlich ligaübergreifend spannend. Also mich interessiert grundsätzlich, was in den Ligen los ist und nicht nur, was irgendwie in meiner eigenen Bubble passiert.
Ich hätte da übrigens, Entschuldigung, dass ich da nochmal reinspringe, ich hätte da gerade einen Vorschlag zur Güte, der mir gerade eingefallen ist. Und zwar, ich glaube, dass diese Informationen sehr oft auch als Notizen kommuniziert werden könnten, beispielsweise im Saisonmanager, wenn sie da dort, wo sie gerade ihre Punktabzüge so notieren, solche Informationen kann man da ja relativ schnell auch mal reinstreuen. Und ich glaube, das hängt mittlerweile auch ein kleines bisschen mit diesem einen ursprünglichen Problem zusammen, über den wir mal in einem der vorherigen Podcasts gesprochen haben, und zwar mit diesem seltsamen Spannungsverhältnis zwischen der Website des Verbandes und dem Saisonmanager. Ja. Wo werden welche Informationen wann veröffentlicht? Und irgendwann steht man, weißt du, wie so ein Reh auf der Straße und geht nicht nach links, nach rechts und sieht einfach nur die leuchtenden Scheinwerfer und danach ist zu spät. Und ich glaube, in der Situation kann ich mir vorstellen, sind die Leute, die da die Informationen streuen müssen, wo sollen die jetzt hin? Und am Ende macht man halt gar nichts. Und vielleicht muss man sich da einfach wirklich einen Kanal überlegen, einen sehr niedrigschwelligen Kanal, wo man einfach mal so einen Stichpunkt raushaut und wo alle wissen, so eine Art News-Ticker von Verbandsthemen, den gibt's hier. Unabhängig davon, dass es wahrscheinlich nicht so schwierig ist, einen Blogpost auf der Website rauszuhauen. Aber ich meine jetzt nur, also wenn man es jetzt halt noch ein bisschen einfacher haben will, dann wäre das natürlich nochmal eine Lösung.
Ja, wobei, das gibt's ja eigentlich jetzt, ne? Also es gibt ja mittlerweile auf der Homepage gibt's ja einmal oben diese großen News-Kategorien und darunter ist ja so News von Flowball Deutschland, das ist dann so, ich nenne das jetzt mal Kleinkram, also so die Endrunden 2024 für die deutschen Meisterschaften sind vergeben und so weiter und so fort. Also da einmal so ein einfach Ding reinhauen. Einfach
nicht, ne?
Ja. Genau, da muss ja auch nicht viel Information drin sein. Da kann ja einfach nur drinstehen, Info vom Verband, folgende Teams haben Rückzüge aus der zweiten Flowball Bundesliga angemeldet und werden demnach in der nächsten Saison nicht mehr in der zweiten FBL anzutreffen sein. 1, 2, 3, 4, 5. Fertig. Also, ja, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das Ganze relativ unkomplex und die Info wird ja sowieso gestreut. Also die Info wird ja sowieso an die betreffenden Vereine gegeben und so. Im Prinzip müsste man das nur copy-pasten. Aber wie dem auch sei, kleiner Appell, ich würde mich freuen, wenn sowas transparenter kommuniziert wird. Aber, wo ich gerade schon mit angefangen habe, wir können ja nicht nur meckern, wir können an der einen oder anderen Stelle auch mal loben. Und zwar wollte ich einmal ein Lob aussprechen, insbesondere was die Social-Media-Arbeit der Playoff-Teams angeht. Also wir sind jetzt ja im Halbfinale angekommen, sprechen wir auch gleich nochmal mit drüber. Aber insbesondere die Social-Media-Arbeit von den Floorfighters Chemnitz und von den ETV Piranhas Hamburg finde ich diese Saison richtig, richtig, richtig gut. Also das macht eine Menge Spaß. Gerade Chemnitz muss man wahrscheinlich nochmal eine Stufe über allen anderen erwähnen. Also was die mittlerweile machen an Bildmaterial, an Grafiken, an Highlight-Reels, an irgendwie Spielzusammenfassungen, dann irgendwie so 2-3 Tage, nachdem das Wochenende durch ist und so. Das ist schon richtig, richtig cool und macht echt Spaß, deren Playoffs zu verfolgen. Ich habe zu Chemnitz gar nicht so einen großartigen persönlichen Bezug, aber ich fühle mich dem Verein tatsächlich allein durch den Kram, den sie da machen, deutlich verbundener als zu anderen, weil es echt cool ist zu verfolgen, was sie da halt auf die Beine stellen und weil man dadurch auch so ein bisschen die Spielercharaktere nochmal ein bisschen anders wahrnimmt. ETV Piranha sehe ich ein Stück dahinter, machen nicht ganz so viel cooles Bildmaterial, aber machen auch einen richtig, richtig guten Job. Und gerade was Grafiken angeht und so, finde ich, sind die echt auch richtig, richtig gut dabei. Und Fotos von Spielen und so machen ein bisschen weniger in dieser Richtung, was Reels und so angeht. Und auch MFWC Leipzig, was macht hin und wieder mal echt, echt coole Reels. Also gerade die Spitzenvereine sind, finde ich, was Social-Media-Arbeit angeht, auf einem richtig, richtig guten Weg. Und das macht echt Spaß, da die Playoffs zu verfolgen dieses Jahr.
Also die Floorfighters Chemnitz, die waren ja schon immer, also oder zumindest in den letzten, ich würde sagen, knapp 10 Jahren Vorreiter in gewissen Kommunikationsbereichen, jetzt nicht nur vom Design her, sondern auch von Inhalten. Da haben sie sich immer sehr viel Mühe gegeben. Das war spitze und ich glaube, du hast völlig recht. Also wie sie das Ganze letztendlich jetzt aufbauen, das ist wirklich schon das Niveau, was man, glaube ich, jetzt vom Bundesligisten erwarten sollte. Also viel Bildmaterial, viel Fotos, arbeiten mit Videos, vor allem diese ganzen Collagen, die sie mittlerweile bauen. Also das ist das, was ich glaube, ist ein professioneller Verein liefern sollte. Also wenn sich da jemand irgendwie inspirieren lassen möchte, dann bitte dort nachschauen. Ich fände es sogar sehr, sehr spannend, wenn ein Verein wie Chemnitz, die das auf diese Art und Weise bauen und betreuen, wenn sie vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen blicken ließen, um zu zeigen, wie sie das Ganze strukturieren. Also wer genau was macht und wie man da hinkommt, wo sie jetzt sind.
Gut, und dann sind wir durch mit unserer News-Sektion und springen rüber in WhatsApp Bundesliga. Wir sind in den Bundesligen eigentlich in jeder Liga im mindestens Viertelfinale, teilweise sogar im Halbfinale angekommen und würden euch einfach nochmal kurz mitnehmen und durchführen, wo die Ligen jetzt gerade eigentlich stehen. Wir fangen an mit der zweiten Floorball-Bundesliga Damen, der kleinsten unserer Bundesligen, und können das Thema wahrscheinlich auch relativ schnell abhandeln. Es gab nur 3 Teams. Wir hatten zuletzt schon drüber gesprochen. Die Red Devils Wernigerode sind da einigermaßen ungefährdet durchgerannt, in Anführungszeichen. Und haben von ihren 8 Spielen hatten sie 6 gewonnen, glaube ich, sie hatten 6 Spiele gespielt und 6 gewonnen bis zum letzten Spieltag. Hatten dann aber tatsächlich noch ein Spiel gegen den FBC Havel und haben das mit 2-3 verloren. Dann aber das letzte Saisonspiel mit 7-3 gegen München gewonnen. Also mit einer Bilanz von 7 Siegen, einer Niederlage aus 8 Spielen. Relativ ungefährdet Meister geworden. Dahinter FBC Havel mit 9 Punkten und der Floorball Club München mit 6 Punkten. Also die haben sich gegenseitig die Punkte weggenommen, jeweils 2-mal gegeneinander gewonnen. Mit dem einen Unterschied, dass Havel eben Wernigerode einmal schlagen konnte. Und es wurde auch schon kommuniziert, dass Wernigerode, kommuniziert von den Red Devils selbst übrigens, dass sie mit der Damenmannschaft nächste Saison wieder in der ersten Floorball-Bundesliga am Start sein werden. Das ist aus meiner Sicht ein sehr richtiger und sinnvoller Schritt, gerade weil die Topspielerinnen von Wernigerode super, super, super jung sind und ich glaube, die auf jeden Fall in der höheren Liga sich nochmal ganz anders entwickeln werden. Also die Top-3-Scorerinnen von Wernigerode, beziehungsweise von der Liga, ist das Gleiche, sind Lili Fiedler, Lili Franzis Tropschuk und Michelle Siedenberg. Und Lili Fiedler und Michelle Siedenberg habe ich im Sommer letzten Jahres noch bei der U15 Kleinfeld-DM der Herren gesehen, wo die beiden ordentlich abgeliefert haben. Also da können wir uns auf 2 richtig, richtig gute Talente freuen in der ersten Bundesliga-Damen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, die nächste Saison in der höchsten Spielklasse zu sehen. Dann gehen wir rüber zur zweiten Floorball-Bundesliga der Herren. Hatten wir auch letztes Mal schon angesprochen, dass sich da eine relativ klare Top 4 rauskristallisiert hat. In der zweiten Floorball-Bundesliga Osten, also der vermutlich stärksten Staffel, konnte sich der SCDRFK Leipzig durchsetzen. Ungeschlagen, Perfect Season, zumindest bis hierhin. 36 Punkte aus 12 Spielen und dahinter in die Playoffs gekommen ist der PSV 90 Dessau. Drittplatzierter in der zweiten Floorball-Bundesliga Herren Ost waren die TSG Füchse Quedlinburg. Die haben aber aufgrund des Punktequotienten, da wird immer verglichen, wer sind die beiden besten Tabellendritten in den drei zweiten Bundesligen, haben es die Füchse Quedlinburg nicht in die Playoffs geschafft. Im Südwesten ebenfalls fast Perfect Season. Ist der Erstplatzierte sind die TSV Tollwut Ebersgöns mit 12 Spielen, daraus 11 Siege und eine Niederlage. Ich glaube, sie haben tatsächlich kurz vor Toreschluss, ich muss einmal kurz gucken, am 14. Spieltag, genau, ihr letztes bzw. vorletztes Saisonspiel haben sie tatsächlich verloren gegen die, das letzte Saisonspiel war es, gegen die Frankfurt Falcons und sind damit eben nicht ungeschlagen, sondern mit einer Niederlage in die Playoffs gegangen. Das kann für die Playoffs tatsächlich Auswirkungen haben, weil sie jetzt vom Punktequotienten her schlechter sind als Leipzig, Schenefeld und Lienthal. Dazu komme ich gleich noch. Beziehungsweise ich glaube gleich auf mit Lienthal. Und damit unter Umständen im Halbfinale bzw. Finale kein Heimrecht haben werden. Außerdem in die Playoffs gekommen sind die Frankfurt Falcons mit 12 Spielen, 8 Siegen, einem Unentschieden, 2 Niederlagen und einer Sudden Death Niederlage. Und die TSG Erlensee mit 12 Spielen, davon 5 Siege, 5 Niederlagen und 2 Sudden-Death-Siege. Im Nordwesten, um das Ganze einmal kurz zum Abschluss zu bringen, sind als Drittplatzierter in die Playoffs eingezogen die Hannover Mustangs mit 16 Spielen, 10 Siegen, 6 Niederlagen. Und Schenefeld und Lienthaler Wölfe haben sich nochmal richtig gegeben. Die sind im Prinzip gegen alle Teams unterhalb von sich selbst ungeschlagen, also haben jeweils jedes Spiel gewonnen. Schenefeld hat das Hinspiel gegen die Lienthaler Wölfe gewonnen, ganz, ganz knapp mit 7-6 zu Hause. Und das letzte Saisonspiel, wie soll es anders sein, war dann Schenefeld auswärts bei den Lienthaler Wölfen. War ziemliches Hin und Her. Ich glaube, Lienthal hat zwischendurch 3-1 geführt, dann hat Schenefeld 7-4 geführt, als es ins letzte Drittel ging. Und am Ende ist es mit 8-8 in die Verlängerung gegangen, wo sich Lienthaler Wölfe durchsetzen konnten. Also 9-8 Sieg nach Verlängerung für die Wölfe am Ende. Das hat allerdings, der eine Punktgewinn hat gereicht dafür, dass Schenefeld als Erstplatzierter aus der Nordweststaffel in die Playoffs eingezogen ist und die Wölfe als Zweitplatzierter. Und die Top-4-Teams, relativ klaren Top-4-Teams, aus meiner Sicht dann eben Lienthal, Schenefeld, Leipzig und Ebersgöns. Und die haben auch in den Playoffs jeweils schon ihr erstes Viertelfinalspiel gespielt. Dabei hat Schenefeld gegen Erlensee gewonnen, Ebersgöns hat gegen Dessau gewonnen, Leipzig hat in Hannover gewonnen und die Lienthaler Wölfe haben in Frankfurt gewonnen. Also jeweils ihr Auswärtsspiel gewonnen und damit scheint alles in Richtung diese Top-4-Teams spielen, dass die Halbfinalspiele zu gehen.
Sag mal, darf ich ein bisschen meckern? Nochmal, weil wir zu wenig bis jetzt gemeckert haben. Also, ich muss sagen, ich finde es ja immer sehr spannend, wie diese Ligenstrukturen aufgebaut sind. Du hast es so wunderschön zusammengefasst, aber als ich mich so ein bisschen vorbereiten wollte auf den heutigen Podcast, ich habe einen Saisonmanager aufgemacht und da diese Übersicht dieser Playoffs, die jetzt, da ist einfach dieser, da steht erster Spieltag und da sind da all diese Spiele zusammengefasst. Es ist unglaublich schwierig, sich für jemanden, der sich mit dieser zweiten Bundesliga nicht auseinandersetzt, diese Staffeln und diese Teilnehmer der Playoffs irgendwie zu greifen. Also, ich weiß nicht, so ein bisschen laienhaft stellt man sich vor, man hat da immer so diesen Playoff-Baum, der spielt gegen den und am Ende wandert das alles irgendwo hin und dann für einen ist es so ein bisschen greifbar, aber es ist halt, es wirkt auf einen so ein bisschen lose, irgendwie spielen die jetzt nochmal Kreuz und naja, ich warte einfach, wenn es irgendein Finale gibt und dann setze ich mich damit auseinander, weil es wirkt sehr unübersichtlich, oder?
Du, bin ich komplett bei dir, ich mach das nicht anders.
Ja, also weil man
sollte meinen, als Trainer von Schenefeld weiß ich schon so ein bisschen, in welche Richtung es gehen kann. Aber mal so als Beispiel, es ist auf jeden Fall klar, Leipzig hat den besten Punktequotienten, das heißt, Leipzig wird im Halbfinale und im Finale auf jeden Fall Heimrecht haben. Schenefeld hat den zweitbesten Punktequotienten. Geht ja immer, ne, weil die Ligen haben alle unterschiedlich viele Teams, deshalb geht es nicht nach Punkten, sondern nach Punktequotienten, weil ja alle unterschiedlich viele Spiele haben. Und Lienthal und Ebersgöns haben exakt den gleichen Punktequotienten. Jetzt ist aber nicht ganz klar, wie es weitergeht, weil Lienthal die bessere Tordifferenz hat als Ebersgöns, einfach aus dem Grund schon, sie hatten mehr Teams in der Liga, haben mehr Teams quasi wegschießen können und dadurch eine Dollar aufgeblähte Tordifferenz. Wenn man jetzt allerdings auch bei der Tordifferenz nicht die absoluten Zahlen angucken würde, sondern die Tordifferenzquotienten quasi, dann wäre Ebersgöns vor Liljenthal und dann würde das Halbfinale potenziell wieder anders aussehen. Also es ist alles relativ komplex. Wir haben uns bei Schenefeld vorgenommen, wir spielen jetzt erstmal das Viertelfinale zu Ende und dann wird uns wahrscheinlich am Ostermontag jemand sagen, gegen wen wir als nächstes spielen dürfen.
Ich finde das wirklich, wirklich sehr schwierig. Und ich würde sagen, man darf das nicht unterschätzen, was für Folgen das hat für die Aufmerksamkeit innerhalb der Szene. Weil wenn du so ein bisschen gucken willst, okay, was ist mit der zweiten Bundesliga los? Du siehst da irgendwelche Spiele, die einfach so irgendwie lose aneinander hängen und du weißt irgendwie nicht, was zu was führt, dann ist es halt schwierig. Und ich wollte gerade sagen, naja, es wäre vielleicht ein Ansatz, wenn man halt in den sozialen Medien, wo man beispielsweise im Kanal der Floorball Bundesliga, da gibt's ja einen Instagram-Kanal speziell für die Floorball Bundesliga, der konzentriert sich eben nur auf die erste und auf die erste Damen und auf die erste Herrenliga. Das kann ich auch noch nachvollziehen, weil ich weiß, das ist an sich schon sehr viel Arbeit und deshalb ist es natürlich schwierig, wenn man auch noch die zweite Bundesliga einbetten würde. Wir wollen ja irgendwo anfangen, alles fein, alles gut, es ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber gerade bei den Playoffs, wo im Grunde diese Schnittstellen schon plötzlich anfangen, eine Rolle zu spielen, also wo jetzt Vereine absteigen und Vereine aufsteigen, da würde ich versuchen, diese Themen schon nochmal reinzuholen. Und ich glaube, gerade jetzt ist wirklich das Problem, also wenn man beispielsweise diesen Kanal Floorball Bundesliga geht, da passiert halt gerade gar nichts, ne? Also die Playoffs sind da gar nicht vorhanden. Also da sind ja diese gepinnten Posts mit der Ansetzung der Viertelfinals, die natürlich schon längst hinter uns sind, dann noch ein Countdown, dass in 3 Tagen die Playoffs stattfinden und das war's. Also der Kanal ist im Grunde vor einigen Wochen eingefroren, obwohl wir jetzt eigentlich Crunchtime haben in der Saison. Ja, und das ist schwierig. Wir haben vorhin über den Dachverband gemeckert und ich glaube, das ist jetzt etwas, wo man natürlich schon wieder meckern kann. Ich glaube aber in diesem konkreten Fall, da schlage ich die Brücke zu dem, was wir letztes Mal angesprochen hatten und was ich versucht habe, 2, 3, 4 Mal zu unterstreichen. Ich glaube, hier sind auch einfach auch die Vereine gefragt, dass wir als Bundesligisten einfach Verantwortung übernehmen und solche Kanäle einfach gemeinsam bauen und mit den Leuten, die wir in unseren Vereinen haben, wo der eine Verein vielleicht ein bisschen mehr Ressourcen im Marketing hat, der andere ein bisschen weniger, dass wir halt diese Informationen zusammenpacken und diese Informationen aufbereiten. Und das Gleiche gilt dann in dem Fall vielleicht sogar für die zweite Bundesliga, die dann, wenn ich dort ein Verein bin, will ich ja auch, dass meine Liga irgendwie ordentlich dargestellt wird und Leute, die von außerhalb sagen, aha, okay, Ebersgöns spielt zweite Bundesliga, wo spielt ihr jetzt? Ach, ich spiele Playoffs. Na, spielt ihr, was? Ach, verstehe ich nicht. Komm, bleib mir weg. Also ich glaube, das ist wirklich eine Schwelle, über die müssen wir irgendwie gemeinsam treten und klar, der Dachverband muss es initiieren, aber wenn man sich das jetzt anschaut, ist es wirklich ein Armutszeugnis. Sorry, also es ist wirklich traurig. Also wie lose und wie verloren diese Informationen oder wie sie überhaupt nicht existieren. Also, egal. Entschuldigung, ich wollte keine miese Laune verursachen. Ich habe nur deine schöne Zusammenfassung verfolgt und mir gedacht, okay, gut, jetzt verstehe ich's.
Ja, ich wollte den Account einmal ein bisschen in Schutz nehmen. Also die haben tatsächlich auch hin und wieder was zur zweiten Floorball-Bundesliga gemacht diese Saison schon, nicht nur zu den ersten Bundesligen. Nicht in der gleichen Frequenz, aber das finde ich tatsächlich auch okay, wenn die zweite Floorball-Bundesliga ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommt. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also es wäre, glaube ich, okay gewesen, wenn in der Saison das Ganze vielleicht ein bisschen einschläft. Aber gerade jetzt sollte da auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Aber ich denke mal, wie bei so vielem, scheitert es einfach an der Manpower oder an der Womanpower. Man muss ja auch sagen, häufig sind die Leute, die am engagiertesten sind, also nicht selten sind das auch Leute, die im Floorball, im Spielbetrieb relativ engagiert sind. Deshalb kann es auch einfach sein, ich weiß nicht, wer den Account macht, aber ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass die selber gerade irgendwie in den Playoffs stecken und Arbeit ohne Ende haben, um sich sportlich vorzubereiten. Von daher, keine Ahnung, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt da irgendwie was beitragen oder sowas in der Richtung, dann meldet euch doch einfach mal bei dem Account. Und dann bin ich mir sicher, dass Arbeit geschaffen werden kann. Gut, ich würde sagen, an die zweite Floorball-Bundesliga machen wir einen Haken. Wie gesagt, kleiner Dämpfer aus meiner Sicht, dass Liljenthal und Ebersgöns eben nicht aufsteigen wollen. Das heißt, es geht schon noch darum, wer wird eigentlich Meister in der zweiten Floorball-Bundesliga. Das auf jeden Fall. Das werden sicherlich noch spannende Spiele, die in jede Richtung ausgehen können. Aber den Aufstieg werden zumindest vorausgesetzt, die Serien setzen sich jetzt sofort. Und die Top-4-Teams, die jeweils ihr erstes Viertelfinalspiel gewonnen haben, gewinnen auch ihr zweites, beziehungsweise dann zumindest ihr drittes, weil es Best-of-3-Serien sind. Wenn das alles so kommen wird, dann machen Schenefeld und Leipzig relativ schnell den Aufstieg untereinander aus, beziehungsweise dann geht es eigentlich nur noch darum, wer steigt direkt auf, wer muss Relegation spielen, darf Relegation spielen gegen Kaufering beziehungsweise München. Und letzte kleine Ergänzung zu den Playoffs der zweiten Florida-Bundesliga. Jan, du hast recht, das ist alles super kompliziert gerade. Das Gute ist ja, nächste Saison wird alles anders, nächste Saison wird alles besser. Nächste Saison gibt es ja dann tatsächlich die 2 Zehner-Staffeln. Und dann wird es nach meinem jetzigen Kenntnisstand so sein, dass es einfach direkt Viertelfinale, Halbfinale, Finale gibt. Also das wird alles deutlich nachvollziehbarer und deutlich simpler, glaube ich. Also ich vermute, dass man es einfach über Kreuz macht. Der Erste aus der einen Staffel spielt gegen den Vierten aus der anderen, Zweiter gegen Dritter, Dritter gegen Zweiter, Vierter gegen Erster. Und ich glaube, dass es dann relativ leicht nachzuvollziehen sein wird. Und dann kann man vielleicht auch mal den ein oder anderen Playoff-Baum bauen, bei dem man auch durchblickt. Und damit gehen wir rüber in die erste Florida-Bundesliga Damen. Und da wurde das Viertelfinale, beziehungsweise das falsche Viertelfinale in Anführungszeichen, es spielen ja nur im Viertelfinale 4 Teams, nämlich der 3. Platz gegen den 6. Platz und der 4. Platz gegen den 5. Platz. Die Teams spielen gegeneinander und dann geht es ins Halbfinale. Da ist es jetzt so, dass Dümten als 3. Platzierte gegen Floorball Berlin-Brandenburg United spielen durfte, musste, wie auch immer. Und das Ganze relativ kompromisslos abgearbeitet hat. Erstes Spiel 13-1, zweites Spiel 8-2. Damit Glückwunsch an Dümten zum Halbfinaleinzug. Die werden ran müssen gegen Weißenfels. Und MFBC Leipzig-Grimma hatte zu bespielen die SSF Dragons aus Bonn. Da ist das Hinspiel tatsächlich relativ knapp ausgegangen. Ich hatte auch das Gefühl, wenn es irgendwo Upset-Potenzial geben würde, dann wahrscheinlich Bonn zu Hause gegen Grimma. Aber ganz gereicht hat's nicht. Grimma hat da 4-2 gewonnen und dann auswärts mit einem 7-2 den Deckel drauf gemacht. Und damit das andere Halbfinale, Weißenfels sage ich schon, Entschuldigung, Leipzig-Grimma gegen die Lady Piranhas aus Hamburg. Das Halbfinale fängt jetzt am Wochenende an. Im Prinzip hat sich schon die ganze Saison über abgezeichnet, dass diese Top-4-Teams am Ende gegeneinander spielen werden. Hat sich jetzt auch so bewahrheitet. Da ist, denke ich, vieles offen. Leipzig-Grimma wahrscheinlich so ein bisschen der Underdog, weil die keins der anderen drei Teams bisher schlagen konnten in dieser Saison. Aber da bin ich gespannt, wie sich die Playoffs weiterentwickeln.
Und dann schlage ich die Brücke zu den Herren. Und zwar fangen wir mit den Playdowns an. In den Playdowns nach dem Rückzug Wernigerodes folgte ja die Lösung, dass Schriesheim Feierabend hat und sich, wie schon vor ein paar Minuten besprochen, auf das Final Four in 3 Monaten vorbereiten darf. Und insofern gibt es eigentlich schon das vorgezogene Finale, in Anführungszeichen, der Playdowns, und zwar zwischen den Redhawks Kaufering und dem FBC München. Und die Serie ist so ein bisschen gestreckt. Und zwar gab es schon das erste Spiel am 17.3., dann gibt es ein Päuschen am Wochenende und dann wird weitergespielt am 30. beziehungsweise am 31. Das erste Spiel hat es schon richtig in sich. Und zwar hat der FBC München in Verlängerung in Kaufering mit 9-8 gewonnen. Und was ich überragend fand, also wir haben ja Luis Rüa schon oft genug gelobt in dieser Saison, aber Kaufering hat ja tatsächlich 8-5 geführt in der 56. Minute, nein, in der 51. Ja. Minute.
Ja. Und 6-2 nach dem zweiten Drittel und dann 8-5 in der 50. Minute, ja.
Genau, und dann legt Luis Rüger einfach einen lupenreinen Hattrick auf die Platte und es steht 8-8. Verlängerung und Yannick Zölter macht das 9-8. Und ich glaube, das war schon ein Stich ins Herz von Kaufering. Also wenn du so ein Spiel verlierst zu Hause, so nah dran, dass du vielleicht doch jetzt nochmal die Mannschaft in Bayern bist, die vielleicht dann Erfahrung ausspielt und dann dadurch wichtigen Heimsieg holt und dann vielleicht eben in dieser Relegation dann eben nicht antreten muss gegen die Mannschaften aus der zweiten Liga, wäre das schön gewesen, dieser Heimsieg. Aber dann ist es bitter, wenn du ihn so verlierst.
Ja. Auf jeden Fall. Muss, glaube ich, einigermaßen herzzerbrechend gewesen sein für Kaufering. Ja, Luis Rüger, Wahnsinn. Also 9 Tore hat München gemacht. Er da an 6 beteiligt. 4+2 Scorerpunkte. Ich glaube, wenn wir hier so Fußballverhältnisse hätten, dann so Bayern gleich Weißenfels und sowas, dann wird es da im Sommer ein sehr, sehr hohes Angebot geben und dann würde Luis Rüger nach Weißenfels wechseln. Aber sind wir ja zum Glück nicht. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er noch ein paar Jahre in München bleibt und da freue ich mich drauf. Also die München, habe ich das Gefühl, werden echt von Monat zu Monat besser. Ich gehe auch davon aus, dass sie die Serie jetzt zu Hause für sich entscheiden werden. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Kaufering es jetzt gerade nach der harten Niederlage schafft, zwei Spieler an einem Wochenende zu gewinnen gegen München. Ich lasse mich gerne überraschen, aber ich gehe davon aus, dass wir München auch nächstes Jahr nochmal in der ersten Floorball-Bundesliga sehen werden. Kaufering aber möglicherweise auch. Also wie gesagt, der direkte Absteiger steht schon fest. Das ist Wernigerode. Im Prinzip spielen die beiden Teams hier nur darum, wer nicht direkt die Klasse hält, sondern Relegation spielen darf, Relegation spielen muss. Und in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, ich kann mich, also meines Wissens nach war es eigentlich fast immer so, dass der Erstligist sich durchgesetzt hat, weil der Unterschied zwischen den schlechtesten Erstligateams und den besten Zweitligateams ist im Normalfall immer noch relativ groß. Deshalb würde ich davon ausgehen, also könnte ich mir vorstellen, dass der Erstligist auf jeden Fall auch da wieder die Favoritenrolle einnimmt.
Und dann machen wir weiter mit den Playoffs der ersten Bundesliga, und zwar mit den Viertelfinals. Die folgten so ein bisschen dem Muster, was wir tatsächlich sogar proklamiert haben. Ausnahmsweise mal haben wir richtig geraten, Tillmann. Drei von den vier Serien gingen nach zwei Spielen schon zu Ende. Eine durfte in die Verlängerung gehen, sozusagen ins dritte Spiel. Und zwar hat es Weißenfels mit den Berlin Rockets nicht so ganz schwer, 9-2, und das zweite Spiel war 8-4, auch wenn es noch einigermaßen spannend war im letzten Drittel, aber die Niederlage war für die Rockets da. Weißenfels weiter in der nächsten Runde. Klare Sache auch für Leipzig gegen Bonn in zwei Spielen, 8-4 und 10-6. Da hätte ich ursprünglich gedacht, dass die Bonner vielleicht ein bisschen mehr gegenhalten, aber Leipzig ist halt eine Playoff-Mannschaft, die haben die Playoffs schon ein paar Mal gespielt. Dafür war es relativ spannend zwischen Holzbütten und den Floorfighters. Da haben die Chemnitz eigentlich als Favorit angefangen, erstmal in Holzbütten 6-3 gewonnen. Und da dachte man sich, okay, dann machen sie den Sack jetzt zu. 6-10 verloren. Und dann gab es das entscheidende Spiel, da gab es nochmal ein 6-5 gegen Holzbütten. Also die Serie war dann tatsächlich bis zur letzten Minute spannend. Und für Hamburg gegen Dresden war es dann wiederum ein bisschen deutlicher, 13-4 im zweiten Spiel, 6-4 im ersten. Und insofern waren die Paarungen für die Halbfinals gesetzt. Und in den Halbfinals haben wir auch schon die ersten Spiele gespielt. Es wäre möglich gewesen, dass wir schon sogar die Finalisten nach dem letzten Wochenende kennen. Aber da haben uns die Mannschaften, die zurücklagen, nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar in der Serie zwischen Leipzig und Hamburg. Fing es erstmal mit einem Sieg für die Hamburger an, 8-3, und dann auch nochmal ein 6-5 in Leipzig. Dazu muss man sagen, dass die Halbfinals bereits in der Best-of-Five-Serie gespielt werden. Also da müssen die Mannschaften drei Spiele gewinnen. Und dann hätte man tippen können, na gut, dann haben sie jetzt nochmal ein Heimrecht und dann geht das dritte Spiel an Hamburg, und ein 3-0-Sweep gegen Leipzig wäre eine starke Leistung gewesen. Zwar schafft Hamburg noch den späten Ausgleich, 4-4, aber im Penalty-Schießen setzt sich dann Leipzig durch, und der Zwischenstand in der Serie ist 2-1 für Hamburg, und weiter geht's dann am 30.03. in Leipzig und am 31.03. dann vielleicht mit dem entscheidenden Spiel auch in Leipzig. Und jetzt könnte man natürlich spekulieren, dass das Heimrecht der Leipziger nochmal eine Rolle spielen wird. Mal schauen. Der Gegner im Finale für einen dieser beiden Mannschaften, entweder Weißenfels oder Chemnitz. Das ist die zweite Serie. Weißenfels hat gut losgelegt, 8-1, klarer Sieg im ersten Spiel. Dann, überraschenderweise, für Chemnitz 9-8 nach Verlängerung. Hätte man vielleicht nicht gedacht, dass es dann so ein Comeback gibt. Weißenfels hat dann im dritten Spiel nochmal wieder mit einem Sieg nachgelegt, 9-5. Aber auch dort im Grunde eine 2-1-Führung für den Favoriten in dem Fall. Und wir wissen immer noch nicht, wer im Finale steht.
Nee, genau. Was ich noch ganz spannend finde, also ich habe das Gefühl, dass die Playoffs dieses Jahr sich so komplett anders entwickeln im Vergleich zu den Playoffs letztes Jahr. Und zwar fand ich letztes Jahr die reguläre Saison, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber ich fand sie deutlich weniger spannend als dieses Jahr. Also die 22 Spiele, da hatte ich das Gefühl, da hatten sich relativ früh einige Trends abgezeichnet und man hatte relativ früh ein Gefühl dafür, okay, wer sind die Top-Teams, wer kann wem eigentlich gefährlich werden und so. Und dieses Jahr, finde ich, war das in der regulären Saison deutlich schwieriger, hatte das Gefühl, klar, man wusste, Weißenfels, Hamburg und Leipzig sind ganz gut, aber dahinter gab es ja so einen riesigen Pulk aus Mannschaften, die irgendwie alle einigermaßen auf einer Ebene standen, mal mehr und mal weniger. Und es hat sich wirklich erst zum ganz, ganz Ende, ganz, ganz am Ende der Saison ja auch rauskristallisiert, wer denn eigentlich Playoffs spielen darf. Und dafür waren letztes Jahr die Viertelfinalspiele super spannend. Also da sind ja alle vier Viertelfinalserien sind ja ins dritte Spiel gegangen. Auch zum Beispiel, ich glaube, was Weißenfels-Kaufering? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auch, also auch die totalen Underdogs auf Platz 7 und Platz 8 haben halt ein Spiel gegen den großen Favoriten gewonnen. Und dieses Jahr ist auch das irgendwie umgedreht. Also die Viertelfinalserien, unterm Strich fand ich die relativ langweilig, muss ich sagen. Also ist jetzt kein Vorwurf an irgendjemanden, aber ich habe schon das Gefühl, dass Weißenfels, Leipzig und auch Hamburg relativ wenig Probleme mit ihren Gegnern hatten. Das zweite Spiel zwischen Berlin und Weißenfels war einigermaßen eng, sag ich mal, aber jetzt auch nicht super gefährdet für Weißenfels, würde ich sagen. Dann das erste Spiel zwischen Hamburg und Dresden war, das war eng, so mit 6-4 Hamburg am Ende. Aber auch jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, die Dresden sind kurz davor, das Spiel zu gewinnen. Und das andere Spiel war dann direkt ein 13-4 für Hamburg. Also die einzige Serie, in der es ja wirklich hoch herging, war Holzbüttgen-Chemnitz. Und das war, glaube ich, auch, haben, glaube ich, auch alle so vorhergesagt, dass die beiden Teams wahrscheinlich in etwa auf einem Level sind. Ja, finde ich auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, dass es beides so gegensätzlich ist zu dem, wie es letzte Saison gelaufen ist. Ich würde noch ganz gern, haben wir nicht drüber gesprochen, Jan, aber ich mach's einfach trotzdem mal. Ich würde gern noch einen Spieler der Playoffs bis hierhin küren und eine Performance der Playoffs. Spieler der Playoffs ist bislang aus meiner Sicht relativ langweilig, steht ganz oben an der Scorerliste, aber Luca Vogel. 5 Spiele, 6+8 Punkte. Also 14 Scorerpunkte aus 5 Spielen. Man muss sagen, es gibt andere Leute, die haben schon 6 Spiele und stehen trotzdem unter ihm in der Scorerliste. Und ich finde, es ist nicht nur die Anzahl der Punkte, die er macht, sondern auch welche Tore er schießt. Also ich gehe mal ins Spiel 2 zwischen Hamburg und Leipzig. Das war das 6-5 nach Verlängerung, das Hamburg gewonnen hat. Da hat er gemacht 3,5 Minuten vor Schluss das 5-5, also den Ausgleich. Und dann noch eine 45 Sekunden vor Ende der Verlängerung das entscheidende Siegtor. Also da die beiden wichtigsten Buden im Spiel gemacht. Und am Tag danach, in dem Spiel, was sie im Penalty-Schießen verloren haben, da hat er den 4-4 Ausgleich gemacht. Also kurz vor, ich glaube 2 Minuten vor Schluss oder sowas, quasi Hamburg nochmal auf den Ausgleich rangebracht und überhaupt ermöglicht, dass es erst in die Verlängerung beziehungsweise dann später ins Penalty-Schießen gegangen ist. Also der schießt nicht nur, der macht nicht nur eine Menge Punkte, sondern er scored auch auf allen Ebenen, habe ich das Gefühl, weil er halt auch super viele Vorlagen macht und er schießt auch die wichtigen Tore. Also finde ich insgesamt schon krasse Performance von ihm bisher. Freue mich drauf, ihn auf jeden Fall am Wochenende nochmal gegen Leipzig zu sehen. Und Performance der Playoffs aus meiner Sicht muss ganz klar Väinö Oskari Paavilainen von Chemnitz sein. Ich weiß nicht, ob du dir angeguckt hast, das Spielprotokoll, oder ob du das Spiel vielleicht sogar gesehen hast, Chemnitz gegen Weißenfels. Haben sie ja 9-8 gewonnen in der Verlängerung und er hat 6 Tore und eine Vorlage gemacht. Und da war halt wirklich alles dabei an Toren. Also er hat ein Penalty gemacht, Fernschüsse, irgendwie die Dinger kurz vorm Tor noch irgendwie reingebracht. Das war also unfassbar. Richtig, richtig, richtig krass. Das Spiel habe ich tatsächlich auch live gesehen, zumindest irgendwie die letzten 30 Minuten oder so. Das war schon ein geiles Spiel, muss ich sagen.
Mich erinnert so ein bisschen diese, das ist ja mittlerweile keine Doppelspitze, ich weiß gar nicht, ob die immer zusammenspielen, aber Paavilainen und Olli Wickmann, die haben so eine sehr pragmatische Spielweise und mich erinnerte das ein klein wenig an eine weite Vergangenheit der Chemnitzer, und zwar als bei denen Martin Ziptak und Ondřej Duchan spielten. Das wird sogar, glaube ich, vor deiner Zeit gewesen sein, aber das waren zwei Tschechen.
Die beiden Namen sagen mir absolut gar nichts.
Genau. Das waren zwei Tschechen, die haben waren das so 15 Jahre, 16 Jahre, kamen die bei Chemnitz rein, und Chemnitz war zu der Zeit mittelmäßig, ich glaube sogar abstiegsgefährdet. Und die Jungs kamen rein und sie waren keine besonderen Techniker, aber sie standen immer am rechten Fleck. Sie haben den Ball immer aufs Tor gebracht und waren dann tatsächlich, ich glaube, irgendwie Erster, Zweiter in der Scorerwertung. Aber wenn du sie gesehen hast, hast du gedacht, irgendwie, die bestellen Bier bei dir, weil die sahen jetzt nicht so aus, als wären die jetzt irgendwie die totalen Knipser. Und diese Effizienz und dieses einfache Spiel, dieses Pragmatische, ich glaube, das haben Olli Wickmann und Vainio Skari Paavilainen, haben das tatsächlich drauf. Natürlich nochmal in anderen Speed und mit einer schöneren Technik und alles, aber das ist schon mal sehr, sehr kostbar für Chemnitz. Und Chemnitz hat es damals, glaube ich, sogar ins Bundesliga-Finale geschafft. Und insofern würde es mich nicht überraschen, wenn diese Serie tatsächlich nochmal sehr, sehr spannend werden kann.
Mich auch nicht. Bin ich gespannt. Also ich hoffe zumindest, dass eine der beiden Serien mindestens in Spiel 5 geht. Also das würde ich sehr, sehr cool finden.
Was ich noch nur ergänzen wollte, ist, weil du über die Hamburger gesprochen hast, weil du auch über Vogel gesprochen hast, in den Spielen, wo Hamburg auch gewonnen hat, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr angetan mittlerweile von dieser Hamburger Mannschaft. Wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, wie dominant sie spielen können, wenn sie mal in Spielfluss kommen. Und gegen Leipzig war das ja tatsächlich der Fall. Ich fand, auch wenn das zweite Spiel ja erst nach Verlängerung gewonnen wurde, ich finde sie schon spielerisch dominanter als die Leipziger, was mich überrascht, weil eigentlich ist ja Leipzig eher so die routiniertere Mannschaft und Hamburg sind so die jungen Kerle, die jetzt da reinwachsen in diese Routine hinein. Finde ich wirklich beeindruckend und es zeigt auch, ich glaube, Hamburg, obwohl sie jetzt tatsächlich schon auch um den Titel mitspielen, ich glaube, die sind immer noch eine halbe Klasse von dem entfernt, was diese Mannschaft in vielleicht 2-3 Jahren spielen wird.
Mm-hmm. Ja, mag sein. Ich wollte gerade sagen, weil so ganz jung sind die Kerle nicht mehr. Also man muss ein bisschen gucken. Ne? Wenn man jetzt Fußballmaßstäbe ansetzen würde, dann auf jeden Fall. Weil die Fußballerkarriere, die geht irgendwie bis, also mal mindestens irgendwie 32 oder so. Und die Spieler werden erst mit 30 richtig, richtig gut normalerweise. Also so kommen in die absolute Blüte ihrer Karriere, sag ich mal. So, beziehungsweise mit 27 und dann bis über 30 hinaus, so vielleicht 30, 31. Und im Floorball ist es ja so, wenn du 27 erreichst, bist du alt und beendest deine Karriere. So, von daher, so ganz jung sind die jetzt nicht mehr, aber ich bin schon bei dir. Also die werden sicherlich in den nächsten 1-2 Jahren noch besser bleiben, wenn die Truppe so zusammenbleibt. Und was ich krass finde, ist einfach, mit was für einer Intensität die spielen. Also da habe ich auch das Gefühl, dass die anderen Teams da, also in der Hinsicht, denen nicht das Wasser reichen können. Also alleine, ich hatte das Gefühl, die haben gegen Leipzig auch so an dem zweiten Spiel, also das ist ja auch nicht unanstrengend, ne? Wenn du am Samstag ein Spiel spielst, was du erst in der Verlängerung gewinnst. Ich weiß nicht genau wann, aber sie sind auch irgendwann auf 2 Linien runtergegangen. Und dann hast du nicht mal 24 Stunden später das nächste Spiel. Und ich habe das Gefühl, die haben das eigentlich im Pressing durchgezogen. Also sobald sich irgendwie eine Gelegenheit ergeben hat, sind die halt sofort mit 2 Leuten vorne drauf gerannt und haben 1-2-2 Pressing durchgespielt. Und das hat man bei Leipzig schon gesehen, dass sie es halt anders gemacht haben. Also die haben so ein bisschen 2-2-1, Schrägstrich-Steuerung gespielt, standen deutlich tiefer hinten drin und sind auch mehr so, ich sag mal so, bei Gelegenheit mal draufgegangen. Wenn da irgendwie, ich glaube, Väisänen hat relativ viel top gespielt, wenn der das Gefühl hatte, hier könnte mal ein bisschen was gehen Richtung Ball gewinnen, dann ist er mal ein bisschen nach vorne, dann wurde ein Querpass gespielt, dann dachte er sich, naja gut, dann gehe ich halt wieder zurück. Unterm Strich vielleicht clever von Leipzig, ne? Also sie haben das Spiel ja am Ende gewonnen, vielleicht waren das dann einfach die paar Prozentpunkte, die sie am Ende gespart haben. Aber wie gesagt, also die Intensität, mit der Hamburg das durchzieht, das ist schon krass. Also auch da die erste Linie von denen gegen Chris Wilbrand und Luca Vogel im Vorchecking, gegen die willst du, glaube ich, auch echt nicht Verteidiger spielen. Ich glaube, das macht nicht so richtig viel Spaß.
Vielleicht haben die Hamburger Sommervorbereitungen bei Tatran gemacht. Aber das ist tatsächlich aber auch der Grund, warum ich denke, dass sie tatsächlich noch besser werden in Zukunft, weil sie haben jetzt diese Körperlichkeit und du spürst auch, dass sie etwas robuster, mental robuster werden. Also du kriegst sie nicht mehr so schnell aus dem Konzept. Aber genau dort, glaube ich, werden noch die nächsten 2 Jahre noch ein bisschen, also in diesem psychologischen Aspekt, kann die Mannschaft immer noch viel stärker werden. Und ich glaube, dann hast du wirklich eine Truppe, ich sehe jetzt nicht, warum die da jetzt nicht die Liga dominieren könnten. Also die haben diesen komplett, ne? Also es ist halt eine wirklich, wirklich starke Truppe. Und ich erinnere nochmal daran, die haben keine skandinavischen Verstärkungsspieler. Ne? Also das ist schon, das ist nicht ohne, weil alle anderen Mannschaften, ja, die jetzt in diesen Halbfinals sind, sind schon zu einem erheblichen Ausmaß abhängig zumindest nicht abhängig, aber sie spielen halt in, das kann die Scorerwertung sein, das kann halt ein gewisser Zug zum Tor sein, was auch immer, abhängig von diesen Verstärkungsspielern. Hamburg hat auch, ja, Leute, die zugezogen sind aus anderen Vereinen, meistens dann aber aus deutschen Vereinen. Und das halte ich für sehr kostbar.
Und die meisten kommen ja zumindest einigermaßen aus der Region, glaube ich, ne? Also ich müsste jetzt mal im Kader nachgucken, aber ich glaube, super viele von denen sind tatsächlich aus der eigenen Jugend von Hamburg noch. Also ich schätze mal zumindest die Hälfte der Spieler. Also da hat irgendwer, vor allem wahrscheinlich Mathis Wittneben in den letzten Jahren, ich glaube, das ist auch größtenteils seine U17, die da mittlerweile, also seine in Anführungszeichen U17, die da mittlerweile Bundesliga spielt. Ich glaube, da haben schon einige Leute ein bisschen was richtig gemacht, muss man sagen. Okay, Jan, dann, um das Thema zu beenden, haben wir auch nicht drüber gesprochen. Ich setze dich jetzt einfach mal auf den Pott. Wer wird Meister? Erste Bundesliga Damen, erste Bundesliga Herren?
Das ist wahrscheinlich ein Wunschkonzert, aber ich drücke wirklich mittlerweile parteiisch Hamburg die Daumen, weil ich finde das sehr sympathisch. Ich würde mir wünschen, dass ich mit Johann eine Gegenwette machen kann, aber leider spielen weder er noch ich irgendeine Rolle in dieser Geschichte. Und deshalb kann ich tatsächlich hier die Daumen drücken. Bei den Damen, ich glaube auch, dort könnten es die Hamburgerinnen werden. Und wenn dem so wäre, ich tendiere so ein bisschen zu Weißenfels, aber ich glaube, wenn's so wäre, wäre das natürlich ein riesiger Erfolg für die Vereinsarbeit aus Hamburg, auch wenn man so ein bisschen die letzten Jahre zurückschaut, dass sie sich halt mit sowas belohnen. Also irgendwie, ist vielleicht eher Wunschdenken als jetzt irgendeine messerscharfe Analyse, aber ich mache einfach mal ich schenke den Hamburgern einfach so einen Doppeltitel.
Sie können ja sogar noch alle vier holen, ne? Haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber im Final Four sind ja tatsächlich auch noch beide Teams dabei.
Oh ja, oh
das wäre natürlich nochmal anders krass. Bei den Damen bin ich bei dir. Ich glaube tatsächlich auch, dass es da die Lady Piranhas machen werden. Bei den Herren, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Herren ins Finale kommen werden. Ziemlich sicher auch gegen Weißenfels. Da habe ich dann aber schon noch so ein paar Fragezeichen. Also Weißenfels hat so viel Routine. Ich denke auf jeden Fall, also die Hamburger werden auf keinen Fall chancenlos sein, aber ich weiß nicht, ob die schon so weit sind, dass sie dieses Jahr 3 Spiele gegen Weißenfels gewinnen. Auf der anderen Seite, Weißenfels hat irgendwie die letzten 5 oder 6 Spiele auswärts in Hamburg verloren. So, ich weiß jetzt auch nicht, warum sie ausgerechnet in den Playoffs anfangen sollten, in Hamburg wieder Spiele zu gewinnen. Das wird, glaube ich, auch eine schwere Nummer. Von daher, wenn man sagt, die Heimspiele gehen sowieso an Hamburg, einfach statistisch, aufgrund der letzten Begegnungen, dann müsste Hamburg nur einmal auswärts gewinnen. Ah, enges Ding. Also ich habe da Zweifel, ich bin tatsächlich eher bei Weißenfels, aber es ist eine super knappe Entscheidung. Dann haben wir es, Jan, würde ich sagen, oder? Machen wir da einen Haken dran.
War doch eine schöne Übersicht. Ich glaube, ich kann so wieder so mit so einer kleinen Einladung abschließen. Und zwar gleich mit 3 Sachen, die ich vielleicht einfach reinwerfen will. Die erste Sache ist, plant schon mal das Final Four vor. Es ist im Mai, es wird ein schönes Wetter in Berlin sein. Lasst uns die Halle wirklich füllen. Jetzt nicht nur bei den Damen, auch bei den Herren. Ich glaube, der Wettbewerb, der dort stattfinden wird, wirklich wird Floorball, ein spitzenmäßiges Floorball sein. Davor wird es schon ein Päuschen geben. Da habt ihr euch ausgeruht. Da habt ihr alle Spiele schon mal vergessen. Und werdet richtig Bock drauf haben, also plant mal vor. Mai in Berlin, wunderbar, kann man die Zeit verbringen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ihr wisst, wir haben das Konterpass Kaktor ausgesprochen und wir haben schon einige Einsendungen gemacht, aber wir finden da draußen gibt es mit Sicherheit noch viel, viel, viel mehr grässliche Abpraller, die irgendwie im Tor landen und die man feiern muss. Insofern schickt sie uns zu, markiert sie mit dem Hashtag Konterpass Kaktor und wir sammeln sie alle gemeinsam. Und der allerletzte Punkt ist tatsächlich mal wieder so ein bisschen die Erinnerung, hört uns bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer und gibt uns dafür auch ein paar Sternchen. 5 wären schön, aber muss nicht sein. Das überlassen wir natürlich euch. Insofern hilft uns, den Podcast zu streuen. Ihr werdet immer mehr. Das freut uns. Vielleicht können wir auch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie viele ihr seid und wie wir den Podcast auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln wollen. Aber unterstützt uns damit, dass ihr uns ein bisschen Reichweite schafft, dass ihr eure Freunde einlädt, euren Verein auf uns hinweist. Das hilft uns schon mal enorm.
Und dann von unserer Seite aus vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am letzten Freitag im April. Das ist der 26.04. Bis dahin macht's gut und viel Erfolg, viel Spaß in den Playoffs beim Zuschauen. Bis dann.
Tschüss.